Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. 2860 Rechtsextremisten, so viele wie noch nie, zählt der Brandenburger Verfassungsschutz in seinem jüngsten Bericht. Grund ist unter anderem, dass die AfD in Brandenburg inzwischen als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird. Laut Verfassungsschutz waren es vor allem auch Rechtsextremisten, die versucht haben, im Corona-Jahr ihren Einfluss auszuweiten. Wie sie das gemacht haben, erläutert unsere Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Entgrenzung heißt das Phänomen, das für den Brandenburger Verfassungsschutz und auch für Innenminister Michael Stübgen derzeit die größte Herausforderung darstellt.
Es gab immer Rechtsextremisten in Deutschland, es gab auch immer Linksextremisten und es gibt auch seit Jahrzehnten einige Islamisten. Aber bisher haben die eher so im Verdeckten in eigenen Gruppierungen agiert und jetzt versuchen Gruppierungen direkt in die Gesellschaft hineinzukommen und über politische Parteien Einfluss in Parlamente und politische Entscheidungen zu bekommen.
Vor allem, aber nicht nur AfD-Mitglieder sorgen für den erneuten Anstieg der Zahlen. Doch nicht jedes AfD-Mitglied zählt der Verfassungsschutz auch zu den Rechtsextremisten. Wohl aber die, die in Verbindung zur Nachwuchsorganisation Junge Alternative und zum offiziell aufgelösten Flügel stehen.
Konkrete Entgrenzungsstrategien können wir gerade bei der Brandenburger AfD erkennen, die über verschiedene Organisationen, Zukunft Heimat ist genannt worden, Kompaktmagazin ist auch genannt worden, ganz gezielt strategisch vorgehen und versuchen, rechtsextremistisches Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft zu transportieren.
Ein weiteres Hauptarbeitsfeld für die Verfassungsschützer ist das rechtzeitige Erkennen radikalisierter Einzeltäter wie in Halle oder Hanau. Dazu müssten seine Mitarbeiter verdächtige Daten potenzieller Täter im Netz künftig auch speichern dürfen, so Müller.
Früher radikalisierte man sich in einer Kneipe, in einer Bestrebung, man war in einem rechtsextremen Verein und hat sich dann quasi aufgeputscht und ist losgezogen und hat einen Zeltplatz überfallen. Heute erfolgt Radikalisierung von einzelnen Tätern im Internet, in den entsprechenden Foren, auf Gaming-Plattformen, in sozialen Netzwerken, die eben auch noch durch Unterstützung von Aufmerksamkeitsökonomie, das heißt, das, was wirklich emotional anfasst, hat einen höheren Wert, dann sind wir in den Filterblasen und Echokammer. Effekten. Die müssen wir genau betrachten. Deshalb ist so wichtig, dass wir uns um die Täter kümmern können.
CDU-Innenminister Michael Stübgen will dazu auch neue Gesetze auf den Weg bringen. Doch beim Koalitionspartner von den Bündnisgrünen stoße er auf Ablehnung, so Stübgen.
Wenn solch ein Vorfall passiert wie in Halle, dann rufen alle einstimmig, der Staat muss mehr machen, die Sicherheitsbehörden müssen mehr tun. Schlagen wir dann was vor, dann fallen viele wieder in ihre alten, ja, parteipolitischen Positionen zurück.
Mehr Befugnisse für die Verfassungsschützer werden derzeit im Kabinett beraten. Ausgang offen.
Was tun gegen Extremisten? Die Debatte läuft weiter, berichtet Amelie Ernst. 2 Wochen durften in Berlin und Brandenburg Kinder und Jugendliche nochmal in die Schule kommen und jetzt ist mit der Zeugnisausgabe schon wieder Schluss. Was für ein Jahr. Inforadio-Reporterin Birgit Radatz war am letzten Tag vor den Sommerferien in der Fritz-Carsten-Schule in Berlin-Neukölln. Hier ihre Eindrücke.
So, ihr Lieben, einmal nochmal ganz kurz auf der letzte Runde. Ich wünsche euch allen wunderschöne Ferien. Wir haben ein ganz verrücktes Schuljahr geschafft. 4 Corona, 4 Homeschooling und trotzdem am Ende noch ganz viel Spaß und Gemeinschaft. Ihr wart eine tolle Klasse. Ich wünsche euch allen wunderschöne Sommerferien. Erholt euch bis nächstes Jahr.
Am Ende war es dann doch ein richtig letzter Schultag vor den Sommerferien in der Fritz-Carsen-Schule in Berlin-Neukölln. Immer wieder trudeln Schülerinnen und Schüler ein, um sich ihre Zeugnisse abzuholen, noch einmal die Klassenräume zu fegen oder sich von ihren Freundinnen und Freunden zu verabschieden. 6 Wochen Sommerferien stehen an. Schulleiter Robert Giese wünscht den über 1200 jungen Menschen vor allem eins.
Ich möchte, dass sie alle mit ihren Familien gut erholen können.
Zwar findet auch die Sommerschule in der Gemeinschaftsschule statt, so Giesen, aber viele nehmen daran nicht teil. Nora, Carlotta und Julian jedenfalls werden erst einmal Urlaub machen.
Mal gucken, ich will an die Ostsee fahren mit meinen Kumpels und so.
Ich verreise nach Libanon und da sehe ich halt meine Familie.
Ich fahre nach Dänemark für 3 Wochen und es wird total entspannt, das weiß ich jetzt schon und das ist so mein Highlight.
Wenn sie wieder da sind, beginnt für einige das letzte Jahr an der Schule, so wie für Jan-Ole Schmiedeke. Dann wird er sein Abitur machen. Die Zeit im Homeschooling vermisst er nicht wirklich.
Es war so, dass alle Lehrer einem was geschickt haben über ganz unterschiedliche Kommunikationsmittel. Und das Hauptproblem war eigentlich, das alles irgendwie in seinen Kalender zu kriegen. Also man hat dann jeden Morgen auf 5 unterschiedliche Messenger geguckt, das alles in einen Kalender gebracht. Was man sagen muss, gegen Ende des zweiten Lockdowns hat sich das alles eingependelt auf einen Messenger. Und dann war es auch einfacher, aber da war dann allmählich auch die Luft raus.
So wie Jan-Ole ging es wohl den meisten. Fast alle seien in den vergangenen 2 Wochen trotz der weiterhin ausgesetzten Präsenzpflicht in die Schule zurückgekehrt, bestätigt auch Schulleiter Robert Giese. Ungefähr 20 Schülerinnen und Schüler seien wegen der Testpflicht weiterhin zu Hause.
Ja, ich finde das schwierig, ich finde das auch unlogisch. Also jeder, der seine Kinder kennt, ich habe 5 Kinder, 5 Enkel, ich habe bei allen gesehen, dass sie gepopelt haben. Und was ist infektiöser oder gefährlicher, mit einem harten Fingernagel irgendwas Weiches aus der Nase zu ziehen oder mit einem Wattestäbchen einen Abstrich zu machen? Ein Wattestäbchen, was doch steril ist. Also ich verstehe die Leute nicht, aber es ist so.
Giese hofft, dass es keine vierte Welle und vor allem keine Schulschließung mehr geben wird. Und immerhin, der größte Teil der 180 Lehrkräfte ist mittlerweile geimpft.
Inforadio-Reporterin Birgit Radatz war am letzten Schultag in einer Schule in Berlin-Neukölln. Bis 2045 soll Deutschland bekanntlich klimaneutral werden. 7 Jahre vorher soll dazu der Ausstieg aus der Kohleverstromung geschafft sein. Und nochmal 10 Jahre früher, also 2028, also bald, soll im Lehrkraftwerk Jenschwalde Schluss sein. Dort sind im Moment noch etwa 1000 Menschen beschäftigt, auch Junge, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Und das war auch Thema beim Sonderausschuss Strukturentwicklung in der Lausitz, der gerade in Jenschwalde stattfand. Über Befürchtungen und Lösungsvorschläge berichtet RBB-Reporterin Josefine Jahn.
Während für die älteren Mitarbeiter ab 58 Jahren bereits Lohnersatzleistungen ausgehandelt wurden für die Zeit nach Kraftwerkschließung, ist die Zukunft der Jungen noch ungewiss. Tatenlos sind sie nicht, sondern haben eigene Ideen. Alexander Keil, Elektroniker für Betriebstechnik in Jenschwalde und Jugendauszubildendenvertreter bei der LEAG.
Das ist eben ein CO2-freies Innovationskraftwerk, bei dem Wasserstoff genutzt wird. Damit kann man eben die erneuerbaren Energien speichern mit dem Wasserstoff und dabei entstehen dann eben keine Emissionen. Und da sagen wir, da kann eigentlich niemand was dagegen haben.
So sehen es auch die Mitglieder des Sonderausschusses Strukturentwicklung. Sie werden von dem LEAG-Nachwuchs mit Transparenten begrüßt und dürfen, so sie es gutheißen, symbolisch das Band durchschneiden in die gewünschte innovative Zukunft, in der ein Hybridkraftwerk entstehen soll. Unter ihnen Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Ich finde das eine super tolle Idee. Immer mal wieder zerplatzt dann auch eine Luftblase, an der man sich festgehalten hat. Aber wir denken uns neue Luftblasen aus und wir gucken jetzt mal, was das mit den europäischen Mitteln gibt. Ich gebe jedenfalls noch nicht auf, dass wir hier dieses Kraftwerk in der Konzeption auch wirklich herkriegen.
Hohe Erwartungen setzen die jungen Kumpel in Andreas Huck, LEAG-Vorstand für neue Geschäftsfelder. Er unterstützt die frischen Ideen, zeigt aber auch die Herausforderungen in der Umsetzung auf.
Also ich finde das Projekt ein unheimlich spannendes. Sie wissen, wir hatten einen Antrag gestellt, um Förderung aus dem Wasserstoffprojekt der EU zu bekommen. Das ist leider negativ beschieden worden. Wir haben jetzt weitere Überlegungen, wie das Kraftwerk strukturiert werden und in einer zukünftigen Ausbaustufe installiert und in Betrieb genommen werden kann.
Dazu fehlt es derzeit noch an vielem, wie Huck im Ausschuss betont. Neben der Zusicherung von Fördermitteln, auch für die Energiespeicherung, fehlt ein Gasanschluss sowie Wasserstoff. Dieser sei in den meisten Fällen heute noch kein wirtschaftliches Produkt für die Verbrennung, so Huck. Zuversichtlicher guckt Klaus Freitag, Lausitzbeauftragter des Brandenburger Ministerpräsidenten, in die Zukunft.
Wenn wir das hier vormachen, CO2-freie Kraftwerke, ich glaube, dann ist der Innovationsstandort Jenschwalde ein guter und ein weltweit beachteter.
Für die jungen LEAG-Mitarbeiter steht fest, sie wollen an ihrem Innovationsprojekt festhalten, um in der Region bleiben zu können.
Überlegungen für eine klimafreundliche Zukunft des Kraftwerks Jenschwalde. Josefine Jahn war das. Mitten in der Cottbusser Innenstadt ist im März vergangenen Jahres ein 31-jähriger Mann erschossen worden. Danach wurden 2 Männer verhaftet. Die stehen nun vor dem Landgericht Cottbus. Und der Prozess dort begann, überraschend, gleich mit einem Doppelgeständnis. RBB-Reporter Daniel Friedrich über den Auftakt des Verfahrens.
Die Angeklagten haben den Tathergang ungefähr gleich geschildert und zugegeben, dass die beiden geschossen haben. Ihre Aussagen unterscheiden sich aber in der Frage, ob es ein geplanter Mord war oder die Situation eskaliert ist. Die Männer sollen im März 2020 in der Cottbusser Innenstadt einen 31-Jährigen erschossen haben. Der Tote war Teil eines Netzwerks aus Kampfsportlern, Rockern und Neonazis in und um Cottbus. Ob das Verbrechen, wie spekuliert, im Zusammenhang mit Bandenkriminalität stand, auch das soll die Gerichtsverhandlung klären.
Informationen von Daniel Friedrich aus Cottbus. Kontakt zur einheimischen Bevölkerung soll der Berliner zwar so gut wie nie gehabt haben und dennoch bewahren die Bukower in der Märkischen Schweiz auch heute noch sein Erbe. Die Rede ist von Bertolt Brecht, der gemeinsam mit Helene Weigel am Ostufer des Scharmützelsees ab 1952 eine Sommerresidenz besaß. Seit 1971 schon ist das Atelierhaus ein Museum und es platzt aus allen Nähten. Nach langem Streit mit dem Denkmalschutz bekommt das Museum nun aber einen Anbau. Unser Reporter Michael Lietz war beim Richtfest dabei.
Ein paar Schläge mehr mit dem Zimmermannshammer brauchten die beiden Brandenburger Ministerinnen schon, um den letzten Nagel im Dach zu versenken. Der eine, Axel Vogel, Minister für den ländlichen Raum, hatte das Geld dabei, 800.000 Euro Förderung. Die andere, Manja Schüle, Kulturministerin, hatte die gewichtigen Worte. Das Brecht-Weigel-Museum strahle weit über die Märkische Schweiz hinaus, sagte sie.
Wir sind Literaturland. Also wir haben Brecht, wir haben Weigel, wir haben aber vor allen Dingen auch Kleist, wir haben Fontane. Aber nicht nur die Klassiker, sondern auch die zeitgenössischen Literatinnen und Literaten sind uns besonders wichtig. Wir haben heute den Fontane-Literaturpreis vergeben, dotiert mit 40.000 Euro. Also Sie sehen, das Land sagt nicht nur, wir sind Literaturland, das Land lebt es auch.
Brandenburg ist aber auch Holzland, dachte sich einst der Bauherr und ließ ein Holzhaus planen. Was er damals nicht ahnen konnte, die Preise für das heimische Gewächs sind in den letzten Monaten durch die Decke geschossen. Mehrere hunderttausend Euro müssen nun nachgelegt werden, so Gernot Schmidt, Landrat im Kreis Märkisch-Oderland.
Wir sind in den normalen Turbulenzen der Baupreise, aber das sind Sachen, die mich nicht mehr sehr stark anheben, sondern jammern hilft nicht. Wir müssen es durchziehen und es wird auch ein schöner Bau für Buko.
Der eingeschossige Holzbau wirkt etwas in die Ecke der Sommerresidenz geklemmt. Der Blick auf das unter Denkmalschutz stehende Atelierhaus soll offenbar nicht gestört werden. Wie beim Haupthaus sticht eine riesige Fensterfront ins Auge. Der perfekte Platz für eine Veranstaltung, wie sie im Atelierhaus nicht möglich wäre. Dafür aber auch für Rezeption und Verkauf, temporäre Ausstellungen und sanitäre Einrichtungen soll der Anbau genutzt werden. Ist er fertig, kann drüben, wo Brecht und Weigel einst wohnten, renoviert werden, freut sich Museumsleiterin Margret Brademann.
Wir werden jetzt zunächst das Atelierhaus hoffentlich freiziehen können und werden dann in der Zeit zwischendurch hier in diesem schönen neuen Besucherzentrum auch etwas zur Biografie sagen, solange wie die Gäste nicht am authentischen Ort besichtigen können.
Einweihung soll im kommenden Jahr gefeiert werden.
Und wenn es soweit ist, sagen wir Bescheid. Michael Lietz war das aus Buko und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de und als Podcast.
Inforadio Podcast.